Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir es hin und her wälzen dürfen, darin forschen dürfen. Und so möchte ich beten, dass auch die Predigt heute nicht einfach nur leere Worte sind, sondern dass es dein Wort ist und dass es uns ergreifen darf, dass es verständlich ist, dass es in unser Leben hineinspricht und dass es uns bewegt. Ja, dass es uns nicht einfach sein lässt, wie wir sind, sondern dass wir Entscheidungen treffen und dann zu den Menschen werden, die du gerne haben möchtest. Das tun, was du dir wünschst. Und die sind, die wir sein sollen. Ich möchte Danke sagen, dass es nicht zu spät ist, dass du heute da bist und wirkst und dass dein Wort lebendig ist. Hab Dank dafür. Amen. Nächsten Sonntag ist Wahl. Wahlsonntag. Und es ist eine wichtige Wahl. So wie alle 4 Jahre wieder. Es ist aber auch schwierig, was man wählt, wen man wählt am nächsten Sonntag. Ich weiß nicht, wie euch es da geht, mir geht es so. Ich weiß bis heute nicht wirklich, wen ich wählen soll. Horst Seehofer hat das ganz ähnlich ausgedrückt. Er ist ja Politiker, also er muss es ja noch genauer wissen, als ich es weiß oder vielleicht manche von uns. Und er hat gesagt, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob das zu 100% stimmt, aber er hat da etwas angesprochen, was vielleicht ein Stück weit Wahrheit ist, auch in unserem Land. Wir wählen Politiker, aber wer entscheidet? Sie oder gibt es vielleicht doch andere im Hintergrund, die das Sagen haben und zu entscheiden haben? Und sie sind nur ein Spielball von Wirtschaft und Lobbygruppen und so weiter und sie können gar nicht, vielleicht manchmal, wie sie wollten. Und deshalb sagt uns auch die Bibel, das Allerbeste, was wir tun können, auf jeden Fall tun können, und zwar nicht nur, wenn Wahl ist, sondern auch die ganzen 4 Jahre hindurch, ist für sie beten. Für sie beten, dass Gott ihnen hilft in dieser Arbeit, die sie haben, in der Verantwortung, die sie tragen, in den Entscheidungen, die sie treffen oder die sie vielleicht gar nicht treffen und wo sie einfach nur abnicken können. Und lasst uns einfach auch nächsten Sonntag uns Gottes Weisheit schenken lassen und wählen, was richtig ist. Ich kann es euch nicht sagen. Also ihr braucht mich auch nachher nach dem Gottesdienst nicht fragen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich sage euch nur, wählt die Bibel, dann habt ihr ein absolut tolles Wahlprogramm, wie es eigentlich sein sollte. Und dann guckt, wer von unseren Politikern, die zur Wahl stehen, kommt da am nächsten hin. Wer könnte gut sein für unsere Zukunft hier in Deutschland für die nächsten 4 Jahre? Und dann wählt. Ich lasse euch hier im Regen stehen, aber geht mit Gott und geht in Frieden. Ich möchte euch aber Gottes Wort heute Morgen nahebringen. Das ist wichtiger als die Wahl nächsten Sonntag. Denn vielmehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Also noch einmal, wichtiger als das, was ich kann, ist das, wer ich bin und wie ich entscheide. Entscheidungen in meinem Leben bringen mich manchmal viel weiter als das, was ich kann. Denn umsonst bin ich ein super talentierter Mensch und entscheide mich für das Böse, für das Schlechte, für Dummheiten, für Unfug. Und um diese Entscheidungen soll es heute Morgen gehen, anhand von dem Elia und der Geschichte, die er auch erlebt hat. Elia erlebt in einer total gottlosen Zeit. Der König Ahab, seine Frau Isabel, die ja als Sinnbild geradezu steht für Gottlosigkeit und für Götzendienst. Fremde Götter, die sie nach Israel importiert haben, den Baal, die Aschera. Es war eine schlimme Zeit. Es ist nicht, dass das Volk Gott komplett den Rücken gekehrt hat. Sie haben auch weiterhin noch Gottesdienst gefeiert. Aber sie haben neben diesem frommen Getue auch noch alles andere heidnische, gottlose, abergläubische gehabt. Und das hat diese Zeit, in der Elia als Prophet Gottes hineingestellt wurde, ausgemacht. Und wir lesen dann, einige Zeit später passierte Folgendes. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übertragung, das ist etwas flüssiger zu lesen und auch besser zu verstehen. Ein Mann namens Naboth, Einwohner der Stadt Jezreel, besaß dort einen Weinberg. Dieser lag unmittelbar neben einem Haus, das König Ahab aus Samaria gehörte. Eines Tages sagte Ahab zu Naboth: Überlass mir doch deinen Weinberg. Er grenzt direkt an mein Haus und ich möchte gern einen Gemüsegarten daraus machen. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier oder, wenn es dir lieber ist, gebe ich dir den Preis dafür in Silber. Aber Naboth erwiderte: Jahwe behüte mich davor, dir das Erbe meiner Vorfahren zu geben. Wütend und schlecht gelaunt, weil dieser Jesreeliter Naboth sich geweigert hatte, ihm das Erbe seiner Vorfahren abzutreten, kam Ahab in sein Haus. Er legte sich auf sein Bett, drehte sich zur Wand und wollte nichts essen. Eine beleidigte Leberwurst, das kennen wir. Ja, auch Erwachsene können das. Da kam seine Frau, Isabel, zu ihm herein und fragte: Warum bist du so verstimmt? Warum isst du nichts? Ahab erwiderte: Weil dieser Naboth aus Jezreel mir seinen Weinberg nicht geben will. Ich wollte ihn bezahlen oder ihm dafür einen anderen geben, aber er sagte nur: Meinen Weinberg bekommst du nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm: Als König von Israel bist du doch der Herr im Land. Steh auf und iss etwas und vergiss deinen Ärger. Ich werde dir Naboths Weinberg schon verschaffen. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und verschloss sie mit seinem Siegel. Sie waren an Naboths Mitbürger, die Ältesten und die Vornehmen in Jezreel gerichtet. In den Briefen hatte sie Folgendes geschrieben: Ruft einen Fasttag aus und lasst Naboth in der Versammlung ganz vorne sitzen. Dann setzt ihm zwei gewissenlose Männer gegenüber, die als Zeugen gegen ihn aussagen sollen, dass er Gott und den König gelästert habe. Dann führt ihn vor die Stadt hinaus und steinigt ihn zu Tode. Die Männer der Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die Naboths Mitbürger waren, machten es genauso, wie Isabel es in ihren Briefen verlangt hatte. Sie riefen einen Fasttag aus und ließen Naboth in der Versammlung ganz vorne sitzen. Dann kamen die beiden boshaften und gewissenlosen Männer und setzten sich ihm gegenüber. Vor dem ganzen Volk traten sie als Zeugen gegen Naboth auf und behaupteten: Naboth hat Gott und den König gelästert. Daraufhin wurde Naboth vor die Stadt geführt und gesteinigt. Die Verantwortlichen ließen Isabel ausrichten: Naboth ist tot, er wurde gesteinigt. Als Isabel diese Nachricht erhalten hatte, sagte sie zu Ahab: Auf, nimm den Weinberg in Besitz. Dieser Naboth aus Jezreel, der sich geweigert hat, dir seinen Weinberg zu verkaufen, lebt nicht mehr, er ist tot. Als Ahab das hörte, wollte er den Weinberg Naboths gleich in Besitz nehmen und ging zu ihm hinunter. Kurze Pause. Wir erleben hier einen König, der beleidigt ist wie ein kleines Kind, der sich auf sein Bett hinkuschelt, an die Wand dreht und mit keinem mehr reden will. Warum? Weil er nicht bekommen hat, was er sich gewünscht hat. Und sagt mir nicht, dass es nur die Kinder sind, die so beleidigt reagieren. Sind es nicht auch oft wir Erwachsene, die genauso beleidigt sind, weil wir irgendwas nicht kriegen? Und damit meine ich nicht den besten Mercedes, den es gibt. Damit meine ich auch manchmal vielleicht einfach ein Lob, das wir erwartet haben und das nicht kam. Obwohl wir doch einen ganzen Tag lang geschuftet haben und dann ist doch zumindest ein Lob angebracht, nicht wahr? Und es kam aber nicht. Und wie reagieren wir? Genauso wie Ahab. Sind beleidigte Leberwürste, drehen uns zur Wand, kann mir alles gestohlen bleiben. Die Welt ist alle böse, alle sind gegen mich. Wiederum sehen wir in dieser Geschichte eine Sache, wie sie heute tausendfach und millionenfach passiert. Dass sich jemand einfach nimmt, obwohl es ihm nicht zusteht. Und dass ihm alle Mittel recht sind, um zu bekommen, was er sich gewünscht hat. Ich weiß nicht, welches deine Wünsche sind. Vielleicht wünschst du dir, dass du einen guten Job bekommst. Mit welchen Mitteln gelangst du dahin? Vielleicht wünschst du dir aber auch Anerkennung in deiner Familie. Vielleicht bist du immer das fünfte Rad am Wagen gewesen und jetzt willst du aber mal was beweisen und was zeigen, wer du bist. Mit welchen Mitteln versuchst du, diesem Wunsch zur Wirklichkeit zu verhelfen? Über welche Leichen gehst du? Wie trickst du? Welche Fünfe lässt du gerade sein bei der ganzen Sache, damit dein Wunsch in Erfüllung geht? Wir sehen hier einen König, der eigentlich hätte machen können, was er wollte. Nein, nicht ganz. Er konnte nicht nur machen, was er wollte. Kein Mensch kann machen, was er will. Egal, wie mächtig er ist. Auch dieser König, er kam zu diesem Weinbergsbesitzer und der Naboth sagt ihm, dieser Weinberg, der gehört meiner Familie, das ist ein Erbstück, das kann man nicht einfach so verkaufen. Und ich werde es dir nicht verkaufen, auch wenn du der König bist. Ja, und was sollte er jetzt machen? Selbst ein König kriegt hier eine Schranke aufgezeigt und merkt, dass sein Wunsch ein falscher Wunsch ist. Er sollte eigentlich diesen Traum begraben. Er darf diesen Weinberg nicht haben. Das ist ein No-Go, kommt nicht in Frage, gehört ihm nicht, ist nicht für ihn bestimmt. Aber es gibt einen Weg und dieser Weg hieß Isabel. Ach, diese Frau, die hat es dann gedeichselt. Die Bibel spricht an verschiedensten Stellen über diese Isabel. Und es durchzieht die Bibel bis hin zum Buch der Offenbarung, bis hin in die Zukunft. Selbst da quasi begegnen wir solchen Isabels. Frauen, auch Männern, die total falsch sind, erlogen, einfach fies, die völlig skrupellos sind, andere übers Ohr hauen, die sich überhaupt nicht scheren, was Gott zu sagen hat oder was Recht ist oder Gerechtigkeit, die über Leichen gehen. Und diese Isabel, Ahab hat sie geheiratet. Ich weiß nicht, was er an ihr Gutes gefunden hat. Vielleicht war sie hübsch. Vielleicht hat sie viel Geld gebracht. Vielleicht hat sie damit gute Beziehungen zum Nachbarland gebracht. Ich weiß es nicht. Aber er hat sie nicht geheiratet, weil sie eine so gute, fromme Frau ist, die dem Ahab hilft, ein guter König zu sein für Israel. Denn das war sie partout nicht. Und das hat es aber gebraucht. Entscheidungen. Welche Entscheidungen hat Ahab getroffen? Ahab hat viele Entscheidungen getroffen, so wie auch wir viele Entscheidungen treffen, auch heutzutage. Wen will ich heiraten? Mit wem lasse ich mich ein? Auf welche Art und Weise regiere ich mein Volk? Durch Unterdrückung oder durch Dienst? Wie gehe ich mit einem Propheten Gottes um, wenn der mir die Wahrheit sagt, die mir nicht gefällt? Will ich ihn an den Kopf kürzer machen und ihn verfolgen oder anerkenne ich Gottes Anspruch und Gottes Gesetze? Den Weinberg, muss ich den unbedingt haben oder kann ich den auch einfach dem Naboth lassen und mich einfach freuen, dass ein anderer den hat? Ist auch eine Entscheidung, die er zu treffen hatte. Und dann kommt seine Frau und sagt, ich werde dir schon Nabots Weinberg verschaffen. Auch da hat er entschieden, passiv, hat einfach nichts getan. Er hätte eigentlich sagen müssen, Moment mal Frau, das hast nicht du zu entscheiden, ich bin König. Und außerdem, was willst du überhaupt da machen? Sag mir mal deine Pläne, worum geht es da eigentlich? Aber er tut einfach nichts. Und damit billigt er diese total schändliche Tat, jemanden umzubringen. Es war auch eine Entscheidung, die Ahab getroffen hat. Und als sie dann zu ihm kommt und sagt, Naboth ist tot, der Weinberg ist dein, dann fragt er auch nicht, ja wie und was. Und dann geht er in seinen Weinberg. Jetzt habe ich ihn, hurra. Das interessiert mich nicht. Wie das alles gekommen ist, haben andere. Nein, nein, hat schon Ahab selber verschuldet. Durch seine Entscheidungen, die er getroffen hat vorher. Gott kommt hier auf den Plan. Da kam das Wort Jahwes zu Elia aus Tischbe. Mach dich auf den Weg und geh Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria residiert. Er ist gerade in den Weinberg Nabots hinuntergegangen, um sich ihn anzueignen. Sag zu ihm, so spricht Jahwe, hast du gemordet und schon geerbt? Jahwe sagt dir, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, dort werden sie auch dein Blut auflecken, ja, deins. Autsch. Gott hatte schon Botschaften an diesen König gehabt, schon vorher. Wisst ihr, was die Botschaft vorher war? Ahab, es wird so lange nicht regnen, bis ich Gott es sage. Bis Elia es sagt. So lange wird es nicht regnen. Hungersnot. Und es war eine furchtbare Hungersnot. Es war schrecklich. auch für Ahab. Hat er was daraus gelernt? Man meint nicht, wenn man das hier so liest. Und jetzt kommt eine weitere Botschaft von Gott zu Ahab. Und diese Botschaft heißt nicht, Ahab, ich gebe dir noch eine Chance. Diese Botschaft heißt, Ahab, es ist Schluss mit dir. Fertig. Du hast deine Chancen verspielt. Du hast deine Entscheidungen getroffen, immer wieder. Und sie waren immer wieder gegen mich und gegen das Recht und gegen das Volk. Und jetzt reicht es. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Gericht. Ich, Gott, werde nicht tatenlos weiter zusehen. Elia, er geht zu Ahab. Dieser Mann, der vor einiger Zeit vor diesem König weggerannt ist und vor der Frau Isabel weggerannt ist, der gesagt hat, Gott, ich mache nichts mehr. Er geht wieder. Wir merken, dass dieser depressive, wie soll man sagen, am Leben verzweifelte Prophet, dass der wiederhergestellt ist. Der ist wieder da. Der hat auch wieder Mut. Und er tut das, was Gott ihm sagt. Ist auch eine Entscheidung, die Elia zu treffen hatte hier. Ja? Mache ich weiter mit Gott? Oder kann Gott mit mir weitermachen? Oder bin ich jetzt aus dem Verkehr gezogen und lasse jetzt einfach mal alles gerade sein? Ja, ziemlich zurück, ich bin nur Zuschauer, nur Beobachter. Gott soll jetzt machen. Nein, auch Elia hat seine Entscheidung getroffen. Okay, Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir einen Auftrag gegeben. Ich tue es, ich mache es. Als sie sich trafen, sagte Ahab zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Elia erwiderte, ich musste dich finden, denn du hast dich anstiften lassen, Böses vor Jahwe zu tun. Darum lässt er dir sagen, pass auf, ich bringe Unheil über dich. Ich werde deine Familie wegfegen. Von deiner Nachkommenschaft werde ich jeden, der männlich ist, beseitigen, egal ob er gebunden oder frei ist. Weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast, werde ich mit deiner Familie genauso verfahren wie mit der von Jerobeam ben Nebat und Baasha ben Ahia. Und über Isabel lässt Jahwe dir sagen, die Hunde werden sie fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird von Hunden gefressen. Und wer auf dem freien Feld stirbt, den fressen die Vögel. In der Tat gab es keinen, der sich wie Ahab dazu hergab, Böses vor Jahwe zu tun. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Also es geht hier nicht um einen Menschen, der mal was Böses getan hat. Dass wir das nicht falsch verstehen. Es geht hier um einen Menschen, der sich entschieden hat, verführt durch seine eigene Frau, grundsätzlich das Böse zu tun, gegen Gott. Der kaum eine Gelegenheit wohl ausgelassen hat, um Falsches zu tun. Das ist quasi einer, der wirklich als ein Gottloser, nein, sogar schlimmer, als ein Gotteslästerer bezeichnet werden kann. Der hat gegen Gott gelebt mit seinem Leben. Er hat ein ganzes Volk verführt dazu, es gleich zu machen wie er, es ihm nachzumachen. Und deshalb muss Gott ja auch so ein heftiges Gericht auch ankündigen. Denn die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt an Verantwortung. Wem wenig gegeben ist, weniger. Und man wird nicht einfach mal so König. Ja? Das war nicht ein Zufall, dass Ahab König wurde. Der wusste, warum er König wäre. Gott hat ihn zum König auch berufen. Ja, der hat die Nachfolge eines anderen Königs angetreten. Und damit diese große Verantwortung. Und damit hat Gott auch viel von ihm verlangen dürfen. Aber er wollte Gott nicht Gott geben. Er wollte Gott nicht geben, was Gottes ist. Sondern er hat lieber den Götzen Tür und Tor geöffnet, hat seiner Frau das Ruder überlassen und damit hat er ein ganzes Volk in eine Gottlosigkeit gestürzt, wie sie fast beispiellos ist bei dem Volk Israel. Ich weiß nicht, ob man das mit unserem Volk heute vergleichen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Frau Merkel eine gotteslästerliche oder gottlose Person ist, würde ich nicht sagen. Aber in welcher Richtung bewegen wir uns als Deutsche? Bewegen wir uns nicht auch in eine ähnliche Richtung wie damals? Und wem von uns hat Gott viel anvertraut? Und von wem wird er auch viel erwarten dann? In den Entscheidungen, die wir treffen, Tag für Tag. Und es sind nicht immer die ganz großen Entscheidungen,
die etwas ausmachen und die kleinen Entscheidungen zählen nicht. Das zählt jede Entscheidung. Selbst kleine Entscheidungen zählen und werden eine Frucht bringen. Für mich total überraschend kommen die nächsten und letzten Verse in diesem Kapitel 21 aus 1. Könige, aus diesem Buch. Als Ahab das hörte, riss er vor Entsetzen sein Obergewand ein. Dann legte er den Trauersack an und fastete. Er schlief sogar auf Sacktuch und ging bedrückt umher. Für mich ein Stück weit unverständlich, ich weiß nicht, vielleicht denke ich da zu kurz, dass dieser gottlose König, der sich von seiner eigenen Frau hat so mitreißen lassen, auf einmal Buße tut, Sack und Asche, dass er umkehrt, dass es ihm etwas ausmacht, dass er nicht einfach weitermacht wie bisher. Es ist erstaunlich. Und es ist eigentlich das, was Gott in diesem Moment eigentlich auch möchte. Er möchte ja nicht, dass dieser König so furchtbar endet. Gott möchte ja auch uns Menschen, auch uns Deutsche, auch bei der Wahl, nicht einfach nur dahin geben, sondern er will uns ja eigentlich helfen. Die Frage ist, lassen wir uns von Gott helfen? Sind wir bereit umzukehren? Lassen wir uns die Wahrheit auch mal aufs Butterbrot schmieren? Und in diesem Fall hat Ahab sich diese Worte von Elia zu Herzen gehen lassen. Er hat nicht wieder gesagt, du böser Feind, ich mache schon anders, ich bin hier der Chef. Nein, sondern diesmal lesen wir, dass Ahab sein Gewand zerreißt, dass er sich Asche aufs Haupt streut und dass er gedrückt und bedrückt umhergeht. Es hat irgendwie Ahab doch berührt, diese Botschaft und diese furchtbare Botschaft. Es war keine schöne Predigt. Es war eine furchtbare Gerichtsbotschaft und es hat ihn berührt. Das sagt mir zumindest, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Also wenn dieser König, der oft so schlecht entschieden hat, wenn der auf einmal plötzlich doch gut entscheiden konnte, das sagt mir, dass es auch mit uns mit keinem zu Ende ist, dass Gott uns eine Chance gibt, umzukehren. Und dass vielleicht da, wo wir manchen als hoffnungslosen Fall bezeichnen, Gott doch noch einen Weg hat, um auch diesen Menschen zurechtzubringen. Und dass Gott treffen kann, ins Herz hinein. Und dass es manchmal heftige Worte sind, die da hinein müssen, damit wir vielleicht an diesen Punkt kommen wie Ahab, um zu sagen, Herr, was habe ich eigentlich nur gelebt bis jetzt? Wie ist mein Leben doch eigentlich sinnlos und vergeudert? Nicht nur das, wie ist es eigentlich ein totaler Aufschrei und Auflehnung gegen Gott? Wie habe ich nur gegen dich rebelliert? Was habe ich eigentlich alles kaputt gemacht durch meine falschen Entscheidungen? Da kam das Wort Jahwes zu Elia aus Tischbe. Hast du gemerkt, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er das tat, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über sein Haus kommen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Für die Theologen, es war ein Gericht, das Gott prophezeit hatte und er hat es auch erfüllt. Aber er hat hier Aufschub gewährt, weil Ahab sich gedemütigt hat. Und es ist ja ein Gericht nicht nur über Ahab und seine Familie, sondern es ist auch ein Gericht über das ganze Volk, das hier mitschwingt. Und selbst wenn einer sich demütigt, der König, hat sich noch kein ganzes Volk gedemütigt. Und selbst wenn Ahab sich hier demütigt, wird sein Sohn auch in der Situation sein, dass er sich entscheiden muss. Mache ich weiter wie mein Vater früher? Schlecht. Und damit bin ich dem Gericht verfallen und Gott wird mich richten. Oder tue ich Buße, kehre um. Und dann wird Gott dieses Gericht abwenden. Also wir lesen von keinem Fall, wo Menschen Buße getan haben, wirklich umgekehrt sind, dass Gott sich nicht hätte erbarmen lassen. Also dieses Gericht ist nicht so definitiv, dass Gott gesagt hätte, also auf jeden Fall kommen alle nachher um. Sondern es war ein Gericht, das Gott auf eine Familie geworfen hat. Aber jeder Einzelne war wiederum verantwortlich, ob er unter diesem Gericht weiterlebt und damit das eintrifft, was Gott prophezeit hat, oder ob er aus diesem Gericht rauskommt. Und das Gleiche gilt für uns heute. Gott hat über alle Menschen Gericht gesprochen. Das lesen wir in der Bibel. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass wir Menschen von Grund auf gottlos sind, ohne ihn verloren sind und damit Gericht erwarten, alle. Das ist prophezeit für jeden Menschen. ob er es wahrhaben will oder nicht. Aber jeder selber ist verantwortlich, ob er unter diesem Gericht bleibt, sein Leben weiterhin gottlos führt und Gott in den Wind schießt, oder ob er sagt, Gott, du hast recht. Und der einzige Weg, aus diesem Gericht rauszukommen, ist, ich kehre um. Jesus ist für mich gestorben. Er hat bezahlt. Ich glaube an ihn. Ich will jetzt mit dir leben, nicht mehr gegen dich. Wir sind in der gleichen Situation wie damals, die Leute auch. Gericht über unserem Leben, aber wir müssen nicht drunter bleiben. Wir dürfen mit Gottes Hilfe einen neuen Weg, einen anderen Weg einschlagen. Genauso wie hier auch der Ahab. Deine Entscheidungen. Wie triffst du deine Entscheidungen? Was hilft dir bei deinen Entscheidungen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal hilft mir mein Bauchgefühl. Ja, ich bin keine Frau, aber manchmal ist es einfach nur so Intuition, man weiß es nicht, man hat keine Fakten, man entscheidet einfach aus dem Bauch heraus. Ich habe mich jetzt halt so entschieden. Mal gucken, was das bringt. Das muss nicht verkehrt sein. Es gibt Entscheidungen, ob ich jetzt das grüne Gummibärchen esse oder das gelbe Gummibärchen. Ich denke, diese Entscheidung darf ich ruhig aus dem Bauch heraus treffen. Ja? Das, was mir am besten scheint, das esse ich halt dann. Da muss ich auch nicht erst Gott fragen nach dieser Sache. Aber es gibt Entscheidungen, die haben weitreichendere Folgen als so ein kleines Gummibärchen. Ob das jetzt gelb oder grün ist. Es gibt die Entscheidung nach dem Lebenspartner. Es gibt die Entscheidung nach, wofür lebe ich? Wo investiere ich meine Kraft, meine Zeit, mein Geld? Über was freue ich mich? Und über was will ich traurig sein? Ja? Lache ich bei den schlechten Witzen und bei der Wahrheit bin ich traurig oder umgekehrt? Ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Für sich persönlich. Auch die Entscheidung, wer soll mein Freund sein? Mit wem gehe ich durchs Leben? Wer darf mich beraten? Von wem nehme ich was an? Und weiß, das ist auch die Wahrheit. Und der hilft mir auch, zu Gott hinzuwachsen. Wir stehen jeden Tag vor Entscheidungen, kleinen und großen. Die Frage ist, was hilft mir, richtig zu entscheiden? Viele Entscheidungen treffe ich als Mann von meinem Verstand aus. Viele Männer sind ja sehr verstandesgejagt und geplagt. Die denken alles und wenn sie es durchdacht haben, dann entscheiden sie. Und das ist auch manchmal gut, aber nicht immer. Nicht immer ist das gut, was mein Verstand hier oben sich ausgedacht hat. Wirklich nicht. Und meine Frau hat mir schon manchmal den Kopf gewaschen, weil ich verstandesmäßig gedacht habe und entschieden habe und es hat aber doch nicht gepasst. Also auch der Verstand ist nicht das Hilfsmittel par excellence. Er kann uns helfen, auf jeden Fall. Wir sollten ihn einschalten, immer. Aber es ist nicht der Verstand allein, der uns hilft. Das Herz. Ich entscheide von Herzen. Ja, ich bin so ein Herzenstyp. Ja, ich lebe so mit ganzem Herzen. Ach, das hilft mir im Leben voran. Ja, aber was ist, wenn mein Herz schwarz ist und schlecht? Wo hilft mir dann mein Herz, richtig zu entscheiden? Es gibt genügend Leute heute, die sich darauf berufen und sagen, ich lasse mein Herz entscheiden. Und sie entscheiden völlig falsch. Haben sich in die falsche Person verliebt, die falsche Entscheidung getroffen. Ja, ich mache alles mit Herz, ja, mach es mit Herz, aber du gehst trotzdem verloren. Ist trotzdem Gericht über deinem Leben, auch mit Herz. Also was hilft mir dann, gute Entscheidungen zu treffen? Nun, es gibt eine Antwort und die Antwort ist Gott. Gott. Wenn Gott nicht meinen Bauch und meinen Verstand und mein Herz in seiner Hand hat und mir dadurch auch helfen darf, wenn nicht sein Wort das korrigieren darf, wo ich falsch liege, dann werde ich keine Chance haben, richtig zu entscheiden. Richtig zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie oft ihr vor Entscheidungen gestanden habt, wo ihr nicht wusstet, was dran ist. Links oder rechts. Was ist denn dran? Was ist richtig? Und wo es dann Gott hingelegt hat und hat gesagt, Gott, was denkst du darüber? Nicht mein Herz oder meine Frau entscheidet, Isabel, oder, sondern Gott, was denkst du darüber? Ich weiß es nicht, wie soll ich entscheiden? So geht es mir für nächsten Sonntag für die Wahl. Wenn ich auf mein Herz höre, weiß nicht, wen ich da wählen würde, gibt es eine Herzpartei? Wenn ich mit dem Verstand wähle, da weiß ich auch nicht mehr, was richtig ist. Wenn ich aus dem Bauch heraus wähle, dann wähle ich garantiert auch falsch. Ja, aber wer hilft mir zu entscheiden, was dran sein könnte? Gottes Wort sagt ziemlich klar, wen wir wählen sollten. Und zwar gute, gerechte Leute, die die Wahrheit vertreten, die Gott ehren. Das sind Leute, die wir wählen sollten. Und wenn es sie nicht gibt, soll ich da nicht wählen? Gott, ich weiß es nicht. Ich lege es ihm hin und sage, Gott, hier bin ich. Ich weiß es nicht. Hilf mir. Es ist eine Geschichte über Elia und Naboth, die uns herausfordern darf. Denn wir sehen hier unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Schlechte und gute Entscheidungen. Denn Naboth hat eine gute Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, Ahab, diesen Weinberg kriegst du nicht, das ist unser Erbstück. Gott hat gesagt, Erbe darf man nicht verkaufen. Und er hat damit Gottes Willen getan. Was hat es ihm gebracht? Am Ende war er tot. Aber ich bin mir sicher, dass wegen dieser Entscheidung Naboth bei Gott ein unwahrscheinliches Stein im Brett hat. Dass er bei Gott eine Riesenbelohnung bekommt für diese gute Entscheidung, die er getroffen hat. Denn die Bibel sagt, dass unsere Entscheidungen Folgen haben, nicht nur hier für diese Erde, und das haben sie, sondern erst recht für den Himmel. Viele, viele Entscheidungen, die wir treffen, haben Auswirkungen bis in die Ewigkeit, bis zu Gott hin. Und ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung, auch wenn sie Naboth den Tod gebracht hat auf dieser Erde, so hat sie ihm für den Himmel ein unwahrscheinliches Leben gebracht. Und dass dieser Weinberg im Himmel für diesen Naboth dann, den wollte er gar nicht mehr haben im Himmel. Ja, da hat er Weinberge bekommen von Gott, gewaltig. Und so wird es uns auch gehen. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, mit und für Gott, dann wird Gott sich darum kümmern. Dann wird unser Leben gelingen. Vielleicht nicht so, wie wir uns das wünschen, aber so, wie Gott uns das leben lassen möchte. Ich möchte euch am Ende zwei Bücher empfehlen. Bücher, die helfen können, gute Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sich in dieses Thema hineinzuknien. Hilfe, ich muss mich entscheiden. Ein ganz tolles Buch, geschrieben von einem Amerikaner. Und der geht in diesem Buch ein auf Themen, wie die großen Lebensentscheidungen das Weisheitsprinzip anwenden. Single sein, heiraten, vollzeitlicher Dienst, Weg in die Mission, Beruf, Ausbildung, mein Geld, wofür kann ich es geben und so weiter. Und er geht durch die Bibel durch und zeigt, wie Menschen in der Bibel entschieden haben, auch wie Gott entschieden hat und wie man Entscheidungen aufgrund von Gottes Wort weise und klug treffen kann. Und wie sehr meine Verantwortung damit reinspielt, wo ich gefragt bin oder wo Gott es mir auch einfach offen lässt und sagt, hör mal, das grüne oder gelbe Gummibärchen ist egal, nehmen Sie beide. Das musst du nicht mich fragen. Hilfe, ich muss mich entscheiden. Es gibt noch einen Bibelkurs, Entscheidungen, die man nicht bereuen muss. Ganz tolles induktives Bibelstudium, geht über 6 Wochen ungefähr, das ist überschaubar und ist ein ganz, ganz toller Kurs. Der ist so aufgebaut, dass man den Bibeltext hat, an den Seiten Fragen dazu und dass man da richtig damit arbeitet. Und wenn man diese Lektionen durch hat, dann hat man auf jeden Fall viel gelernt. Sehr viel gelernt, was die Bibel dazu sagt über Entscheidungen, wie ich entscheiden soll und Entscheidungen, die ich dann nicht bereuen muss. Ich habe hier noch ein paar Originalexemplare zu verschenken. Also wer das gleich haben möchte und sich gleich dran machen möchte, kommt zu mir. Die habe ich hier noch übrig. Und dann wünsche ich euch und auch mir, dass wir gute Entscheidungen treffen für unser Leben tagtäglich, immer wieder.